Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie, die Sie sogar am Pfingstmontag mit Regenschirm sich auf die Füße gemacht haben, besonders herzlich. Wir trauen der Verheißung Jesu, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir wollen beten. Deshalb sind wir hierher gekommen, um dies zu erfahren. Wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen deinen Tröster. Und wir wissen auch, dass dieser dein Geist über diese Erde weht. Aber wir begreifen ihn nicht. Und viele denken, es sei nur Wind oder so ein Gefühl. Lass deinen Heiligen Geist in unser Leben einbrechen. Lass ihn wie Blut in unsere Adern kommen, damit wir ganz, ganz von deinem Willen getrieben werden. Und lass deinen Geist über diese ganze Erde wehen. Da sind tausend Stimmen und Geister in dieser Welt. Aber wir wollen jetzt nur deine Stimme hören und uns nur deinem Geiste öffnen. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt. Wir sprechen miteinander das Bekenntnis unseres Glaubens. Hören wir den ersten Teil jener bekannten Geschichte, die uns im Johannesevangelium im 4. Kapitel überliefert ist. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen und es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich ein samaritisch Weib? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das ihn das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, auf das mich nicht dürste und ich nicht mehr herkommen müsse, zu schöpfen. Amen. Und nun singen wir vom Pfingstlied 102, die Verse 1 bis 4. Als Predigtext auf den Pfingstmontag, liebe Gemeinde, hören wir die Fortsetzung dieser Geschichte, die wir als Schriftlesung schon gehört haben. Jesus spricht zur Frau: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr: Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, so wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob der nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. Amen. Von einem Krug also will ich Ihnen erzählen, liebe Freunde. Der Krug taucht nicht nur im Volksmund auf. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Der Krug wird nicht nur im Volkslied besungen: Im Krug zum grünen Kranze, da kehr dich durstig ein. Der Krug steht nicht nur in den Titeln der Volksliteratur, der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Der Krug hat auch seinen Platz in der Bibel. Er war ein unentbehrliches Gefäß für die Menschen des Alten und Neuen Testaments. Die Geschichte der Krüge ist überhaupt noch nicht geschrieben worden. Das habe ich mir für den Ruhestand vorgenommen. Die Geschichte der Krüge. Der Wasserkrug gehört dazu, mit dem Rebekka eine ganze Karawane drängte. Immer wieder ging sie zur Wasserstelle hinunter, um 10 Kamele zu tränken. Ihre Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen. Oder der Fackelkrug gehört dazu, mit dem Gideon eine ganze Schlacht gewann. Die Midianiter hatten gegen diese Superwaffe nichts entgegenzusetzen. Feuergebranntes schlug wie eine Bombe ein. Und der Ölkrug gehört dazu, mit dem eine Witwe den Propheten Elia bekochte. Trotz grassierender Hungersnot tropfte er überhaupt nie aus. Für die nächste Mahlzeit reichte es allemal. Erwähnenswert wäre auch der Manna-Krug des Mose, der Honigkrug des Abia, der Tonkrug des Jeremia. Aber heute geht es ganz schlicht und einfach um den Wasserkrug. Auch wenn ihn der Meister Rembrandt auf seiner Federzeichnung aus dem Jahre 1648 wie eine blecherne, gehämmerte Blechkanne dargestellt hat, so handelt es sich doch in Wirklichkeit um einen tönernen Wasserbehälter, der auf der Umfassungsmauer eines 30 Meter tiefen Sickerbrunnens gestanden hat. Der Ort war malerisch schön. Vor den Toren des Städtchen Sychar, gleich außerhalb ein paar Meter weg, an der Weggabelung zwischen Skytopolis und Nablus, im Schatten einladender Palmzweige, da lag die bekannte Wasserstelle. Der Ort war historisch bedeutsam. Hier hatte schon Abraham einen Altar errichtet. Diese Stelle wurde von Jakob gekauft. Hier wurde die Mumie Josefs beerdigt, und der Landtag Josuas tagte an dieser Ort und Stelle. Jeder Zoll lebendige Geschichte. Und dieser Ort war kultisch wichtig. Im Hintergrund erhob sich der Berg Garizim, der damals in Konkurrenz zum Jerusalemer Tempelberg als Reichsheiligtum der Samariter errichtet wurde. Auch wenn schon längst der Tempel dort oben von dem Juden Hyrkan dem Ersten in Trümmern gelegt wurde, so blieb er doch der heilige Berg der Samaritaner. Also, an diesem malerisch schönen, an diesem historisch bedeutsamen und an diesem kultisch wichtigen Ort stand jener Krug. Und er will uns einladen, unseren Gedankenflug zu unterbrechen, einige Augenblicke zu verweilen und mit mir darüber nachzudenken, warum er den mitgebracht, warum er den nicht benutzt und warum er den schließlich stehen gelassen wurde. Also, das Erste, der mitgebrachte Krug. Er stand ja nicht immer da. Zu einem rechten Brunnen gehört eine Kurbel und ein Seil, aber kein Krug. Warum wurde er mitgebracht? Nun, eine Frau war durstig. Um 12 Uhr mittags wird es in Sychar brennend heiß. Und zum Mittagessen brauchte sie einen Schluck Wasser und deshalb lief sie zur Stadt hinaus, um sich diesen kühlen Trunk zu besorgen. Aber, dass sie nicht nur Durst nach Wasser hatte, das deutet jener tiefsinnige Evangelist Johannes an. Sie hatte auch Durst nach Liebe. Und der trieb sie immer wieder in die Hände der Männer. Im Mann und im Wechsel suchte sie, ihren Liebesdurst zu stillen. Kein Wunder, dass die Menschen um diese Frau einen Bogen machten und nichts mit diesem dreckigen Weibstück zu tun haben wollten. Und sie hatte auch Durst nach Religion. Auch wenn dieser Berg Garizim eine tote Tradition war, so suchte sie dort Information über einen Gott. Etwas Festes muss doch der Mensch haben. Jeder Mensch muss etwas Festes haben. Ohne den Garizim, ohne einen heiligen Berg, wollte sie nicht leben. So war diese Frau eine tief dürstende Frau und der Krug war das Symbol ihres Lebensdurstes. Und damit, liebe Freunde, ist sie keine Ausnahme geblieben. Der Krug wurde zum Symbol aller Lebenden. Wer hat nicht immer wieder Durst nach Wasser? Ohne dieses Element kann keiner leben. Wasser ist das wichtigste und unentbehrlichste Lebensmittel der Welt. Kein Wunder regen wir uns auf, wenn Quellen verschmutzt, Flüsse erwärmt und Meere ölbedeckt werden. Ohne Wasser gibt es nur Wüste und Tod. Und wer von uns hat nicht immer wieder Durst nach Liebe? Ohne diese Kraft kann keiner gedeihen. Kinder, die ohne elterliche Liebe aufwachsen, haben psychische Defekte. Erwachsene, die keine Anerkennung und Liebe erhalten, die leben mit seelischen Tiefs. Und Alte, die man heute einfach so kurzerhand und sehr schnell ins Pflegeheim abschiebt, leben mit schweren Belastungen. Ohne Liebe gibt es nur Sterben und Tod. Und wer von uns hat nicht immer wieder Durst nach Religion? Wer von uns hat nicht immer wieder Durst nach Religion? Auch wenn der Spötter Voltaire behauptet hat, Religion sei damals entstanden, als ein Betrüger einem Dummkopf über den Wege lief, so behielt doch der Russe Berdjajew recht. Der Mensch ist unheilbar religiös. An etwas muss man glauben, auf etwas muss man stehen, für etwas muss man opfern. Und wenn es nicht Golgatha ist, dann ist es eben Garizim. Ein heiliger Berg im Hintergrund hat jeder, auf dem er etwa dem Edlen oder dem Schönen oder dem Wunderbaren räuchert. Man findet eher Waschgold im Neckar als einen waschechten Atheisten in Württemberg. So sind wir alle Tiefdürstende und der Krug ist das Symbol unseres Lebensdurstes. Das ist eine. Und das Zweite, der unbenutzte Krug. Warum wurde er eigentlich nur zur Seite geschoben? Niemand hängte ihn an den Haken und lotterte ihn hinunter zum Wasser. Warum ist er dort nicht benutzt worden. Nun, eine Frau war überrascht. Als sie schwitzend zum Brunnen kam, da war die um diese Tageszeit sonst menschenleere Stelle besetzt. Eine Person ruhte sich im Schatten dieser Bäume aus. Sie wusste, Vorsicht bei Fremden. Schon mancher ist vor den Toren der Stadt erschlagen worden, so wie man ein Tier erschlägt. Und dieser Fremde stellte sich noch als Mann heraus. Sie wusste, Vorsicht bei Männern. Schon viele haben sie weggeworfen, so wie man einen ausgetretenen Schuh wegwirft. Und dieser Mann entpuppte sich noch als Jude. Und sie wusste, Vorsicht bei Juden. Schon mancher zitierte ihr jene rabbinische Weisheit, wer von Brot der Samariter isst, der isst Hundefleisch. So stand sie erschrocken vor diesem Jesus. Ängstlich und in sich gekehrt, so wie ein Igel, der verfolgt wird. Aber dort blieb sie nicht stehen. Dieser Jesus wandte sich ihr zu und redete freundlich zu ihr. Er verwickelte sie sogar in ein Gespräch. Und unter diesem Plausch, unter den Palmen, da wurde sie immer offener. Und ein Licht nach dem anderen ging ihr auf. Ich brauche mehr als Wasser aus dem Brunnen, mehr als Liebe von den Männern, mehr als Religion von den Bergen. Ich brauche viel, viel mehr. Und deshalb brauche ich auch mehr als einen Wundermann, mehr als einen Supermann, mehr als einen Prophet. Für meinen Lebensdurst brauche ich den Messias. Und der hat gesagt, ich bin's. Diese Frau suchte etwas und fand einen. Diese Frau suchte eine Sache und fand eine Person. Diese Frau suchte Fleisch und Lust und sie fand Geist und Wahrheit. Und weil das nicht in einen Krug zu packen ist, deshalb blieb er unbenutzt stehen. Es stünde uns gut an, liebe Freunde, an den vermeintlichen Lebensbrunnen unseres Lebens einmal stehen zu bleiben, innezuhalten und hinzuhören auf das, was dieser Herr uns zu sagen hat. Jeden will er ansprechen. Er lässt keinen in seiner Angst sitzen. Jeden verwickelt er in ein Gespräch. Und unter vier Augen will er uns Lichter aufstecken. Und es könnte auch uns aufgehen. Doch ich brauche mehr als Wasser aus der Leitung, das doch nur jene Cupiditas, jene Begierde weckt, von der Augustin sprach und die nur den Menschen in der Begierde nach Genuss verschmachten lässt. Ich brauche mehr als Liebe von der Frau, als Liebe vom Mann, die immer wieder ersehnt, die so hoch gepriesen und die immer wieder in den Dreck geschlagen wird. Ich brauche mehr als Liebe, als Religion von einem Berg, die doch nur in Köpfen menschlicher Gehirne ersonnen und dann hinaufprojiziert worden ist. Ich brauche mehr, ich brauche viel mehr und deshalb brauche ich auch mehr als einen Hexenmeister, mehr als einen Wundermann, mehr als einen Guru. Für meinen Lebensdurst brauche ich Jesus Christus, doch für meinen Lebensdurst brauche ich Jesus Christus. Und der ist eben nicht an Himmelfahrt gen Himmel gefahren, er wurde nicht pensioniert und auf einen Ruhesitz abkommandiert. Durch Gott wurde er neu aktiviert. Und im Geist und Wahrheit kam er zu uns. In Geist und Wahrheit ist er unter uns. Sicher ist das nicht in ein Gefäß zu packen. Mit der Schale meiner Vernunft kann ich nicht schöpfen. Mit der Kelle meines Glaubens kann ich es nicht schöpfen. Aber im Geist und Wahrheit ist er da. Das heißt, im Wort ist er da. Im Sakrament ist er greifbar. Und im Gebet ist er für jeden erreichbar. Gott ist nur ein Gebet weit von ihnen entfernt. Und jeder kann es erfahren, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten ewiglich. Es muss keiner verdursten. Es muss nicht einmal einer Durst leiden. Lebensdurst ist seit Pfingsten stillbar, Freunde. Lebensdurst ist seit Pfingsten stillbar. Aber schauen Sie mit mir noch einmal zu jenem Brunnen. Der Krug stand dort, der mitgebrachte und der unbenutzte Krug. Und nun das Letzte, der stehengelassene Krug. Er blieb einfach auf dem Brunnenrand zurück. Ganz einsam und verlassen stand er dort, so wie ein Modell für den Maler Van Gogh. Warum?
wurde er zurückgelassen.
Nun, eine Frau hatte es eilig. Sie dachte gar nicht mehr an ihr Gefäß, das sie mitgebracht. So schnell sie konnte, lief sie zur Stadt zurück. Jesus hat sie das nicht geheißen. Er gab ihr keinen Befehl. Aus freien Stücken lief sie, um dort in der Stadt ihre Botschaft loszuwerden. Die Männer, die im Turme Siesta hielten, die stieß sie an: Kommt und seht einen Menschen. Die Frauen, die auf dem Bazar einen Schwätz hielten, die rief sie an: Kommt, seht einen Menschen. Die Kinder, die im Hinterhof mit Steinen warfen, lud sie ein: Kommt, seht einen Menschen. Sie bekam sicher viel zu hören. Du bist wohl nicht mehr ganz sauber. Du bist etwas überfordert. Du bist total ausgeflippt. Aber das machte ihr gar nichts aus. Sie drehte ihre Einladungsrunden weiter. Selbst die Mittagshitze konnte sie nicht ermüden. Jeder musste es hören: Seht, ich habe einen Menschen gefunden, den Heiland, der Retter der Welt. Und damit, liebe Gemeinde, stehen wir vor dem Wunder des Pfingstfestes. Wer diesem Herrn begegnet, der kann es nicht für sich behalten. Wer diesem Herrn begegnet, der kann den Mund nicht mehr halten vor solchem Glück. Wer diesem Herrn begegnet, der wird es weiter sagen: Kommt, kommt, seht einen Menschen, ob das nicht der Christus sei. Und deshalb kann ich gar nicht anders, als auch es an diesem Morgen weiter zu sagen: Kommt, Sie, die Sie Durst haben, kommen Sie. Sie, die Sie krank sind, kommen Sie. Die Sie Ihre Sorgen mit hier reingebracht haben, kommen Sie. Sie alle, kommen Sie. Hier ist der Retter des Lebens. Andere haben nicht nur einen Krug zurückgelassen, sondern viel mehr. Etwa Matthäus ließ seine ganze Zollkasse zurück und machte sich auf die Füße. Ein Petrus ließ seinen ganzen Fischerkahn im Stich und marschierte los. Ein Paulus ließ seine ganze Verwandtschaft zurück und ging durch halb Europa. Es gab eine nicht abreißbare Kette von Menschen, die alles zurückließen, um dies eine einzige weiterzusagen: Kommt, und wer es höre, der sage: Komm, und wen da dürste, der komme und trinke von dem Wasser des Lebens umsonst. Und jetzt sind Sie dran. Und jetzt sind wir alle aufgerufen. Tut uns dieser leere Krug leid. Binden wir uns an irdene Gefäße, binden uns Dinge, die wir ohnehin zurücklassen müssen. Menschen braucht es, die nicht Wasserstruden gleichen, die alles in sich hineinsaugen, sondern wir brauchen Quellen, die andere erquicken. Und wenn eine miese Frau dazu fähig war, wer heute Morgen wäre dazu nicht fähig? Die Geschichte vom Wasserkrug will auch in Ihrem Leben Geschichte machen. Amen. Wir singen vom Lied 103, die Verse 1 bis 3. Wir beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du weißt, wie es uns alle dürstet. Unser Leben ist getrieben wie durch einen heimlichen Durst. Und nun danken wir dir, dass du an Pfingsten deine Verheißung erfüllt hast und dass du mit deinem Geist gekommen bist, der allen Durst stillen kann. Herr, schenke es uns, dass wir unseren Lebensdurst losbekommen. Du bezeugst uns durch deinen Geist, dass wir deine Kinder sind und dass uns nichts, aber auch gar nichts aus deiner Hand reißen darf. Sende deine Kraft aus der Höhe über die ganze Christenheit, damit deine Gemeinde mit neuem Leben erfüllt werde. Du kannst Menschenherzen umkehren und Gemeinden aufwecken. Und Herr, mach jeden von uns willig, deinen Namen zu bekennen, wie jene Frau damals, in mutigem Zeugnis und im Werk der Liebe. Lass dein Wort durch den Dienst deiner Gemeinde Macht gewinnen, in unseren Schulen und Häusern. Setze es zum Licht für alle, die in Finsternis und Todesschatten sind. Stärke in deiner Barmherzigkeit unsere Kranken und Sterbenden, unsere Einsamen und Ausgestoßenen, und erfülle sie mit deinem Trost, den nur du geben kannst. Uns, Herr, schenke deinen Frieden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit. Wir beschließen unseren Gottesdienst mit den Versen 1, 7 und 8 des Liedes 106. Diese Pfingstbotschaft ist weltweit. Eine Einrichtung, die diese Einladung über Grenzen und Gräben hinweg weitertragen kann, ist der Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Auf unserer Projektliste der Stiftsgemeinde unterstützen wir auch diese wichtige, ungesegnete Einrichtung in unserem Land, die besonders in der DDR, in Polen und auch in Russland gehört werden kann. Ich danke auch an diesem Morgen für Ihr großes Geben. Gott vergelte es Ihnen. Unsere 12-Minuten-Gottesdienste sind von Dienstag bis Donnerstag um 17.15 Uhr, Stunde der Kirchenmusik am Freitag 19 Uhr und morgen Dienstag 20 Uhr haben wir wieder in der Schlosskirche unsere Stunde mit der Bibel. Wir lesen das Auferstehungskapitel des Apostels Paulus, 1. Korinther 15, und laden dazu herzlich ein. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel den Orgelchoral über Jauchzt Erd und Himmel, juble hell von Max Reger. Und nun geht mit dem Segen Gottes hinein in diesen Pfingsttag. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.